Unsere Predigt, ich hatte schon erwähnt, wird sich in drei Teile aufspalten, auffalten. Und der erste Teil geht anhand des Predigtextes für den heutigen Sonntag um die Zwischenzeit. Und am Abend eines jeden Tages, als Jesus mit ihnen war, sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. Sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn im Schiff mit. Es waren noch andere Schiffe da. Da kam ein Sturm, aber auch die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich mit Wasser füllte. Jesus schlief im hinteren Teil des Schiffes auf einem Kissen. Da weckten sie ihn und sagten zu ihm: Meister, ist es dir gleichgültig, dass wir untergehen? Da stand er auf, bedrohte den Wind und befahl dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es wurde ganz still. Da sagte er zu ihnen: Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr kein Vertrauen? Voller Furcht sagten sie zueinander: Wer ist doch dieser Mann? Sogar Wind und Wellen sind ihm gehorsam. Worte der Heiligen Schrift. Und danke, Herr, dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Ja, liebe Gemeinde, heute schauen wir uns ein bisschen an, was es bedeutet, in der Zwischenzeit zu leben. Gerade noch hatte Jesus im Beisein seiner Jünger vor dieser Bibelstelle vier Wunder getan. Vier gewaltige Wunder. Und nun waren sie auf dem Meer und den Gewalten des Meeres scheinbar ausgeliefert. Und schon überfiel sie Angst und Zweifel. Herr, ist es dir gleichgültig, dass wir untergehen? Da ist dann nicht mal die Frage, falls wir untergehen. Nein, das ist eine festgelegte Tatsache für sie, dass wir untergehen. In dem, was ich gelernt habe in den Gebetsschulen, ist eine solche Formulierung ein Fluch, den wir selber auf uns legen. Weil wir festschreiben, das Unglück wird kommen. Darum versetzen wir uns einmal kurz in die Lage der Jünger. Wie kam es zu diesem Zweifeln, zu dieser Angst, zu diesem Vergessen? Sie kamen von einer Seite des Galiläischen Meeres oder See Genezareth, wie er auch heißt, verließen das sichtbare Ufer, das sichere sichtbare Ufer, um über das Wasser auf die andere Seite zu fahren. Was würde ihnen dort begegnen? Sie wussten es nicht. Freudige Erwartung oder Ablehnung oder wirkliche Not, wie wir gerade in der Lesung gehört haben? Was würde ihnen begegnen? Eines war sicher: viele fremde Menschen und diverse Herausforderungen. Die Jünger befanden sich auf dem Boot jetzt in dieser Situation in einer Art, ich nenne es mal Zwischenzeit oder Übergangszeit, auf dem Weg über das unsichere Wasser von einem sicheren Ufer zum anderen fremden Ufer. Und wenn wir, du und ich, auf unser eigenes Leben schauen, dann können wir entdecken, dass auch wir uns in einer beziehungsweise mehreren Zwischenzeiten befinden oder befunden haben, in denen wir auch oft nicht wussten, was der nächste Augenblick für Herausforderungen bringt. Dann kommen Fragen: Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Was haben wir falsch gemacht? Wie kann dieses oder jenes geschehen? Die ganz große Zwischenzeit unseres Lebens aber ist eine andere. Die ganz große Zwischenzeit unseres Lebens ist eine andere. Wir kommen aus der Ewigkeit bei Gott. seinem Grund vor Grundlegung der Welt. So steht es in Epheser 1. Das heißt, in dem Moment, wo wir gezeugt wurden, betreten wir im Mutterleib diese Erde. Wir kommen aus der Ewigkeit und werden eines Tages auch wieder in diese Ewigkeit zurückkehren. Und unser ganzes Erdenleben ist so eine Übergangszeit, eine Zwischenzeit. Wir können auch unsere Erdenzeit vergleichen mit dem Boot, in dem die Jünger den Gewalten des Meeres ausgesetzt waren. Aber es gibt im Laufe unseres Lebens noch verschiedene andere Zwischenzeiten. Und zwar immer dann, wenn ein Lebensabschnitt endet. Da wissen wir auch nicht mehr, können nicht mehr kalkulieren, können uns nicht mehr unbedingt verlassen. Wir wissen nicht, was kommt. Aber eines wissen wir, jedes dieser Zwischenzeiten in unserem Leben hat ganz eigene Herausforderungen. Warum? Weil Zwischenzeiten der Tummelplatz Satans sind. Er hat nur ein Ziel, die Kinder Gottes vom Ziel Gottes für sie abzubringen, nämlich das Ufer der Ewigkeit bei Gott nicht zu erreichen. Das ist sein Ziel. Satan hasst die Menschen. Und er machte noch nicht einmal vor Jesus Halt. Wir erinnern uns, nachdem Jesus getauft wurde, wurde er vom Heiligen Geist Gottes in die Wüste geführt, um dort 40 Tage zu fasten und Gott ganz nahe zu sein, zu empfangen, was seine Berufung war. Und nach den 40 Tagen, wo also eine gewisse Extremwachheit in seinem Geist da war und auch der Hunger sich bemerkbar machte, genau da kam der Satan und forderte Jesus heraus. Angst und Zweifel lassen uns Menschen erzittern, wenn Satan uns herausfordert. Und glaubt mir, er wird nicht aufhören, uns herauszufordern, bis wir diese Welt verlassen und wieder in die Ewigkeit zurückgehen. Er gibt niemals auf. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um Zweifel zu sehen. Überlegen wir, der große Johannes der Täufer hat Jesus den Weg bereitet, hat ihn erkannt als Sohn Gottes, hat gesagt, nach mir kommt jemand, dem bin ich nicht wert, die Füße zu küssen, die Schuhriemen zu schließen. Und dann ist er im Gefängnis. Und dann wird er von Satan gebeutelt und geschüttelt. Und dann lässt er Jesus fragen durch seine Jünger, bist du der, der kommen soll? Und Jesus sagt nicht ja, sondern er sagt, geht hin und sagt ihm, was ihr seht und was ihr hört. Lahme werden gehen, Taube sehen, Blinde hören, Tote stehen auf. Jesus hat also an die Erfahrung, an die Glaubenserfahrung des Johannes des Täufers gerüttelt. Erinnere dich, was du gehört hast von mir. Zwischenzeiten in unserem Leben sind dazu da, dass wir unsere Erinnerungen auffrischen. Die Erinnerungen, was haben wir schon mit Gott und mit Jesus erlebt in unserem Leben? Wenn wir uns in schwierigen Zeiten, in schwierigen Situationen bewegen und wir uns ganz bewusst machen, wo Jesus überall an unserer Seite war, dann können auch wir, hätten auch die Jünger, wie Jesus hinten im Boot liegen können auf einem weichen Kissen und in Frieden schlafen. Jesus war sich der Gegenwart des Vaters sicher. Jesus schlief im Vertrauen auf den Vater, weil er ihm glaubte. Der Vater hat Vertrauen zu Gott, zu der Allmacht, Kraft und Herrlichkeit. Das ist gelebter Glaube. Und den sucht die Welt bei uns. Sehen wir aber noch einmal auf Jesus und sein Leben. Jesus, der Gottessohn. Sohn heißt vollkommen im Aramäischen. Vollkommen Gott. Er befand sich hier auf der Erde auch in einer Zwischenzeit, in einer Übergangszeit. Er, der Sohn Gottes, war aus der himmlischen Heimat bei Gott auf diese Erde heruntergekommen. Mit einem Auftrag. Mit einem Auftrag, der alles von ihm forderte. Er sollte die Werke des Vaters vollenden. Um dann, nachdem alles vollbracht war, wieder in die Ewigkeit zum Vater zurückzukehren. Also Gott hat seinem Sohn genau das Gleiche zugemutet, wie er uns zumutet. In dieser Zwischenzeit sich den Herausforderungen zu stellen, aber nicht einfach so, sondern aufgrund der Tatsache, dass Gottes Wort ewig wahr ist. Denn nicht umsonst hat Jesus gesagt, es muss alles geschehen, was in der Schrift über mich geschrieben ist. Alles. Und auch über uns hat Gott ein Buch geschrieben, ein Gedenkbuch. Können wir lesen in Malachi 3. Und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zwischen Jesus, dem Menschensohn, und uns. Jesus rechnete stets mit den Attacken Satans. Aber trotzdem schlief er während des Sturms. Nichts konnte ihm seinen Frieden, sein Ruhen in Gott rauben. Warum? Weil Jesus die Ewigkeit, Macht und Herrlichkeit des Vaters kannte. Denn Ewigkeit ist nicht nur ein Zeitbegriff. Ewigkeit ist Gott selber. Ewigkeit ist Gott selber. Bei Gott gibt es keine Zeit, wie wir sie kennen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Bei Gott ist alles, was war, alles, was ist und alles, was jemals sein wird, bereits vollendet. Ich stelle mir das immer vor, als wir hatten früher in der Schule so einen riesen Sandkasten, da haben wir Ebbe und Flut nachgebaut und haben dann Wasser eingefüllt, das kommt von der Nordsee. Aber riesig war das Teil. Und ich stelle mir immer vor, dass genau das mit allen Höhen und Tiefen Gott alles vor sich sieht, völlig fertig. Und wir leben in einem ganz bestimmten Zeitraum dieser Ewigkeit zu einem ganz bestimmten Zweck, aber da kommen wir später noch dazu. Und deshalb schaute Jesus, der Menschensohn, niemals voller Angst auf die Umstände, sondern allein auf den Vater. Sogar im Schlaf war er im Geist mit dem Vater verbunden. Was dieser gerade tat, das tat Jesus dann auch. Und was der Vater im Himmel redete, das redete Jesus dann auch hier auf Erden. Aber nicht mehr und nicht weniger. Und das, obwohl auch Jesus von Satan in dieser Zwischenzeit versucht wurde, reagierte Jesus niemals aus eigenem Antrieb oder Gefühl, sondern aufgrund der Antwort, die er auf die Fragen seines betenden Herzens von Gott bekam. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Jesus machte sein Leben hier auf der Erde einzig von Gottes Willen in Rede und Tat abhängig. Und das zeigt uns, es gibt eine Tür zu Gott inmitten dieser unserer weltlich herausfordernden, zeitweise bedrohlichen Zwischenzeit. Glaubens ist es, das einen direkten Draht zum Vaterherzen Gottes schafft. Was du willst, dass ich tun soll, das tue ich. Oder eben auch nicht. Vater spricht, dein Kind hört. Weil Jesus die Wichtigkeit der inneren Glaubensausrichtung zu Gott, dem Vater im Himmel, kannte und kennt, darum lehrte er seine Jünger das Beten in rechter Weise. Er sprach: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ein vollmächtiges Gebet und wir alle kennen es. Aber es ist ein alttestamentliches Gebet. Denn zu Jesu Lebzeiten hier auf Erden war ja noch die Zeit des Alten Testamentes. Erst nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt trat der neue Bund, den Jesus mit Gott geschlossen hatte, für dich und mich in Existenz. Und das Neue Testament. Jesus hatte seine Mission ja zu dem Zeitpunkt, als er den Jüngern dieses Gebet gab, noch nicht vollendet. Das Himmelreich Gottes war zu dem Zeitpunkt zwar nahe herbeigekommen, aber noch nicht angebrochen. Das Reich Gottes brach erst zu dem Zeitpunkt an, als Jesus von der Gefangennahme Johannes des Täufers erfuhr und er daraufhin begann, das Evangelium Gottes zu predigen. Markus 1 kann man das lesen. Und die Herrschaft des Königreiches Gottes wurde dann durch die Auferstehung Jesu von den Toten bestätigt. Und Jesus selber sagte am Kreuz: Es, also die Erlösung, ist vollbracht. Wir haben vorhin gehört, Gott ist Ewigkeit. Gott ist Ewigkeit. Und das bedeutet, bei Gott ist alles, was war und alles, was ist und alles, was jemals sein wird, bereits vollendet. Und da Gott also Ewigkeit ist und bei ihm schon alles, also die gesamte Erdenzeit, schon vollbracht ist, vervollständigt ist, können wir heute, du und ich, das Vaterunser als unser persönliches Glaubensgebet im sogenannten Aorist beten, also in der Zeitform der Vollendung der Erlösung, wie es im Griechischen auch aufgeschrieben ist. Die Handlung der Erlösung durch das Kreuz Jesu wurde begonnen und auch bereits abgeschlossen. Ein für allemal sind wir errettet und erlöst in Christus, wenn wir das glauben. Er muss das nicht wiederholen und wiederholen, so wie im Alten Testament die Opfer wiederholt und wiederholt und wiederholt werden müssen. Ab dem Zeitpunkt, wo Jesus wieder auferstanden ist, ist das Reich Gottes da und gleichzeitig auch im Kommen. Und wenn wir heutige Christen das Vaterunser in der vollendeten Zeit vom Glauben beten, dann wird es zu deiner, meiner persönlichen Glaubensproklamation zur persönlichen Anbetung. Unser Vater im Himmel, geheiligt ist dein. geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Du gibst uns heute unser tägliches Brot. Du vergibst uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Du führst uns nicht in Versuchung, sondern du hast uns von dem Bösen erlöst. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bestätigen mit einem solchen Gebet, einer solchen Proklamation in die sichtbare und in die unsichtbare Welt Gottes hinein den Sieg des dreieinigen Gottes, seine Herrlichkeit und Allmacht. Und wir bestätigen die Wahrheit der Heiligen Schrift durch die vollbrachte Erlösungstat Jesu. Das ist so mächtig, das ist so stark. Und es steht geschrieben, dass unser Glaube aus dem Hören kommt. Und in dem Moment, wo wir das Vaterunser in dieser Proklamation über uns aussprechen und unser Ohr es hört, wird unser Herz, wird unser Glaube gestärkt und gestärkt und gestärkt, weil wir über uns die Wahrheit Gottes aussprechen. Das Reich Gottes ist jetzt, in dieser Zwischenzeit, bis zur Wiederkunft Jesu, beständig im Kommen. Es ist da und es ist dennoch beständig im Kommen. Es ist auf dem Weg zu Menschen, zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder die ihre Rettung noch nicht angenommen haben. Das Reich Gottes wird aber schon überall dort sichtbar, wo Menschen entsprechend der Bergpredigt Jesu das dreifache Liebesgebot leben. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da schließt natürlich die Feindesliebe mit ein. Das Wort Gemüt, was Luther hier verwendet, ist ein zentraler Begriff. Und er umfasst unser gesamtes Menschsein. Wir sollen Gott lieben mit unserem Gefühl, mit unserer Vernunft, mit unserem Verstand, mit unserer Herzensgesinnung, unserem Willen, unserem Verlangen und mit all unserem Streben, also mit all unserer Kraft. Das Reich Gottes soll der Welt um uns dadurch sichtbar gemacht werden, dass sie unsere Liebe als Entscheidung zur Treue zu Gott und den Menschen um uns her erkennt. Liebe, wie Gott sie meint, hat etwas mit Entscheidung zu tun, nicht mit Gefühl. Ich habe es schon öfter gesagt, aber wenn es vom Gefühl abhängig wäre, die Agape-Liebe, die Gott in uns hineingegeben hat, bei unserer Schöpfung, wenn es also mit Gefühl zu tun hat, ich garantiere euch, liebe Leute, Jesus hätte sich niemals für mich und für uns ans Kreuz bringen lassen. Die Welt soll die Liebe als Entscheidung der Treue zu Gott und den Menschen erkennen. Liebe ist das Merkmal des Reiches Gottes. Wir können es auch lesen, seht, wie haben sie einander so lieb. Und diese Liebe wollten sie auch haben, weil jeder Mensch hat Hunger nach Liebe. Jeder Mensch. Aber die allermeisten verwechseln Liebe mit Liebe. Wie Gott sie meint. Auf jeden Fall, durch dieses gelebte, ja, durch diese gelebte Auszeichnung, die Gott in uns hineingegeben hat, die Liebesfähigkeit, wird sich das Reich Gottes immer mehr ausbreiten. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herrschaft Gottes alles untertan, alles unterworfen ist. Also, wenn Gott, der einst, wie es geschrieben steht, und Paulus es auch so benennt im 1. Korinther, wenn wenn Gott alles in allem ist, wenn alles wieder heil ist durch und in Christus, dann ist das Reich Gottes sichtbar vollendet in allen Bereichen wiederhergestellt.
Was Gott uns dazu zu sagen hat. Denn
Gott ist nicht nur ein Gott, der hört, sondern auch ein Gott, der spricht. Meine Schafe hören meine Stimme. Aber nur zu uns, zu dir und mir. Wie gehen wir mit den uns geschenkten Zwischenzeiten unseres Lebens um? Kaufen wir sie aus, so wie Jesus? Indem er immer angebunden war an Gott. Entweichen wir den diversen Freizeitangeboten der Welt, um uns dem Herrlichkeitshandeln Gottes in der Stille auszusetzen? Verzichten wir freiwillig auf Fernsehen, Computer, Video, Handy in unserer Freizeit, um die heilende Gegenwart Gottes zu suchen? Verinnerlichen wir das Wort Gottes, indem wir es kaumen, also drüber nachdenken, um die wertvollen Aussagen und Erkenntnisse, die da drin stecken, aufzunehmen in uns, damit es uns zur Glaubenskraft wird, was Gott uns zeigt und sagt. Gott sagt, wem Weisheit mangelt, der bittet darum. In der Gegenwart Gottes wird uns Weisheit geschenkt, weil Gott, Jesus, Weisheit ist. Und wir brauchen Erkenntnisse und Weisheit, um schwere Zeiten unbeschadet an Geist und Seele durchzustehen. Liebe Geschwister, halten wir doch jetzt einen Moment inne und fragen wir uns, was trägt mich, wenn alle bisherigen Sicherheiten wegzubrechen drohen? Ich habe diese Frage schon einmal gestellt von Frau Nils. Was trägt dich und mich? Fragen wir dann auch, wie die in Seenot geratenen Jünger: Meister, ist es dir gleichgültig, dass wir untergehen? Oder wie kann Gott sowas zulassen? Jesus blieb im größten Sturm ganz gelassen, weil er seinen Vater kannte. Weil er trotz der räumlichen Entfernung eine enge, herzliche, geistliche Lebensgemeinschaft mit Gott, dem Vater, lebte. Und hierin ist Jesus uns das Hauptbeispiel, das Hauptvorbild. Geistliche Lebensgemeinschaft mit Gott ist die Basis für eine Glaubenskraft, die uns durch alle schweren Nöte und Krisen trägt. Dort am Herzen Gottes, in der Wahrheit des Wortes Gottes, lernen wir seine Stimme von den anderen unterscheiden. Und nur in der heiligen Ruhe und stille Gegenwart Gottes wird unser innerer Mensch durch den Heiligen Geist zu mehr Glauben und Gottesvertrauen gestärkt. Gottes Heiliger Geist verändert unsere Herzenshaltung zu ihm und zur Welt. Wir können es niemals. Ohne Gott werden wir immer an der Grenze zum Stolz und zum Hochmut, zur Heuchelei leben, weil wir ja besser sind als der andere. Aber bedenken wir, Gott will uns zeigen, gerade in der Gegenwart seiner Herrlichkeit und Heiligkeit, dass alle Menschen Sünder sind und des Ruhmes Gottes ermangeln. Wir lernen Gott wohlgefälliges Leben nur in der Gegenwart Gottes. Und wozu? Um wohlgefälliges Leben vor Gott von widergöttlichem zu unterscheiden. Und je mehr wir diesen Weg der Unterscheidung gehen und uns Gottes Weg unterstellen, bekommen wir Mut, seinen Weg zu gehen, unseren Willen mit seinem Willen in Übereinstimmung zu bringen. Denn in der Gegenwart Gottes erkennen wir ganz klar, wir können nicht zwei Herren dienen. Und darum glaube ich persönlich, dass Gott der Vater uns aus reiner Gnade nach dem Sündenfall in diese Zwischenzeitwelt hineingestellt hat. Wir können das einmalige Geschenk des neuen Lebens aus Christus hier empfangen, um dann als Nachfolger Jesu zu lernen, die Täuschungen Satans zu überwinden, um das vorgesteckte Ziel, nämlich das ewige Leben bei Gott und seine Herrlichkeit auch zu erreichen. Nachfolger Jesu sein, errettet in die Nachfolge Jesu hinein, bedeutet sein Auftrag. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles das zufallen. Amen.